ARD.
Es ist der Abend des 19. Juni 2020, das erste Jahr der Corona-Pandemie. Und wie fast überall in Mitteleuropa kann man jetzt auch in Österreich endlich mal kurz durchatmen. Ausgangssperren, Lockdowns, das alles hat an diesem Sommerabend in Wien gerade Pause. Aber in dem Taxi, das da stadtauswärts Richtung Süden rast, kann von Durchatmen nicht die Rede sein. Die Stimmung im Innern ist aufgeladen. Der Fahrgast hat es eilig, sehr eilig. Er muss schnellstens zum Flughafen. Nicht zu dem großen in Wien-Schwechat, sondern dem südlich der Stadt. Etwa eine halbe Stunde entfernt liegt der kleine Flugplatz von Bad Vöslau. Dort wartet schon seit Stunden ein Privatflugzeug auf den Mann im Taxi. Eine Cessna Citation Mustang. Zweimotoriger Privatjet. Nicht übermäßig protzig, wir sind hier immer noch in Bad Vöslau und nicht in Beverly Hills, aber die Maschine ist schnell und unauffällig. Gut für jemanden, der einfach nur weg will. Und der Mann im Taxi will weg. So schnell wie möglich und unbedingt noch heute. Er macht Druck, wird immer nervöser. Wenn der Flieger nicht noch vor 20 Uhr abhebt, dann müssen sie auf den nächsten Tag warten. Aber obwohl sie sich noch einmal verfahren, schaffen sie es tatsächlich in letzter Minute aufs Rollfeld. Die zwei Piloten warten schon. Ihr Passagier hat kaum Gepäck dabei, nur eine mittelgroße Ledertasche. Dann die Passkontrolle. Der Mann ist nervös. Geht sein Plan auf oder ist seine Reise beendet, bevor sie richtig begonnen hat? Ist sie nicht. Die Polizei lässt ihn passieren. Er geht auf den Kapitän zu, übergibt ihm 7.920 Euro in bar für den Flug und steigt ein. Bei der Frage, ob er eine Quittung braucht, winkt er ab. Wenige Minuten später, ganz knapp nach 20 Uhr, hebt der Privatjet in den Sonnenuntergang ab und in Richtung Belarus.
Am Ende ist den deutschen Ermittlern in dem Moment einer der größten Wirtschaftskriminellen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch die Lappen gegangen.
An diesem Tag entkam der damals 40-jährige Jan Marsalek, heute einer der meistgesuchten Männer Europas. Gesucht vom Bundeskriminalamt, von Interpol, ja, der von den Fahndungsplakaten. Der Ex-Vorstand von Wirecard, diesem Luftschlossunternehmen, das den größten Finanzbetrug der deutschen Geschichte hingelegt hat, mit dem Marsalek höchstwahrscheinlich sehr viel zu tun hatte. Und als wäre das nicht genug für ein Leben, hat dieser Jan Marsalek wohl auch jahrelang für russische Geheimdienste gearbeitet und ist wahrscheinlich bis heute für sie tätig. Auch nachdem er an diesem Sommerabend in Bad Vöslau einfach verschwand.
Der Fall Jan Marsalek ist für mich einer der spannendsten Spionage-Thriller, die wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gesehen haben. Er beinhaltet eigentlich alles, was man sich unter diesem Genre so vorstellen kann. Aber das Unglaubliche ist eben, es ist alles real, es ist alles tatsächlich passiert. Insofern eine ziemlich einzigartige Geschichte, die eben deutlich macht, was möglich ist, wie russische Geheimdienste vorgehen, wie sie in der Lage sind, genau die Person zu finden, die genau das leistet, was so ein Geheimdienst braucht und dazu noch in einer Spitzenposition ist. Und insofern kann man an dieser Geschichte sehr, sehr viel lernen über die Welt der Geheimdienste, über die unglaublichen Geschichten, die es dort zu entdecken gibt, aber auch eben über die Abgründe, die sich da auftun und was alles möglich ist, ohne dass andere es mitbekommen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten die Geheimdienste anderer Länder angeschaut. Und jetzt, in der dritten, tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder aber auch das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot, und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und heute geht's um ein gefährliches Spiel mit Mächten, die für einen Mann zur besten Rechtsschutzversicherung überhaupt werden. Die Milliardenpleite und der geflohene Spion. Jan Marsalek. Gut möglich, dass ihr den Namen anders im Ohr habt. Heißt er nicht Marsalek, Marschalek? Und da geht's im Grunde schon los. Er selbst hat mal gesagt, dass alle Ausspracheweisen gehen, dass ihm egal ist, wie man seinen Nachnamen genau ausspricht. Und es passt nur zu gut zu diesem Phantom von einem Mann, dass man nicht mal seinen Namen wirklich kennt. Wir nennen ihn hier einfach Marsalek. Auch wenn nicht alle unsere Gesprächspartner und Partnerinnen es genauso halten. Und mittlerweile hat er den Namen eh schon lange abgelegt. Aber fangen wir mal an. Am besten mit dem Ende. Dem Ende von Wirecard. Am 18. Juni 2020. Einen Tag also, bevor Marsalek zum Flugplatz Bad Vöslau eilte. In der Zentrale des digitalen Zahlungsabwicklers Wirecard in Aschheim bei München sollen an diesem Tag die Zahlen veröffentlicht werden. Eigentlich kein großes Ding für einen DAX-Konzern, also eins der damals 30 größten Aktienunternehmen in Deutschland. Wirecard gehört seit knapp 2 Jahren dazu, hatte die Commerzbank aus dieser Top-30-Riege verdrängt. Jetzt geht's um die Geschäftszahlen aus dem Vorjahr 2019 und aus dem ersten Quartal 2020. Doch es gibt ein Problem, ein Riesenproblem. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young weigern sich, den Jahresabschluss zu unterzeichnen. Es fehlen 1,9 Milliarden Euro. Und allein diese Nachricht schon stürzt viele unter den Mitarbeitenden in Existenzängste. Sie verlieren hier nicht nur möglicherweise ihren Job. Nicht wenige haben auch selbst in die Firma investiert, an die sie geglaubt haben und die jahrelang vor allem Erfolgsmeldungen produziert hat. Zeitweise war sie das wertvollste deutsche Finanzunternehmen, ein Fintech-Wunder, von allen bestaunt. Und während also viele dort in Aschheim gerade richtig durchdrehen, bleibt einer auffallend ruhig. Jan Marsalek, der Chief Operating Officer, die Nummer 2 im Unternehmen nach dem Vorstandsvorsitzenden also, immer wieder versichert er, dass er bald einen Anruf von den Philippinen erhalten wird. Denn er ist für die Asiengeschäfte des Konzerns zuständig, also genau den Bereich, wo dieser riesige Haufen Geld fehlt. Alle warten. Aber der Anruf kommt nicht. Er wird nie kommen. Wirecard geht wenige Tage später insolvent. Aber an diesem Donnerstag hoffen noch alle, dass sich das alles irgendwie auflöst. Und Jan Marsalek verbreitet genau das. Das ist alles nur ein Missverständnisgefühl. Er selbst wird zwar freigestellt, also suspendiert, aber im Gehen gibt er sich noch kämpferisch. Ich fliege jetzt auf die Philippinen und suche das Geld, soll er gesagt haben. Es ist das letzte Mal, dass die Wirecard-Mitarbeitenden ihn zu sehen bekommen. Es steht zu befürchten, dass er jahrelang alle betrogen hat und das bis zur letzten Sekunde durchzog. Wer also ist dieser Jan Marsalek überhaupt? Was wissen wir wirklich über ihn?
Jan Marsalek ist 1980 in Österreich geboren, geht zunächst auf eine französische Privatschule und dann später in ein Gymnasium in der Kleinstadt, in der er geboren ist. Das bricht da ab.
Das ist Fidelius Schmid, Journalist beim Spiegel. Zusammen mit einem Rechercheteam von der Standard, dem ZDF und der russischen Investigativplattform The Insider ist er Marsaleks Spuren gefolgt, hat mit Menschen gesprochen, die ihn kennen, und seinen Weg bis ins kleinste Detail rekonstruiert.
Weggefährten beschreiben ihn vielschichtig, weil die einen reden von einem autistischen Menschen, der perfektionistisch unterwegs ist und der aber von nichts abhängig sei. Und andere wiederum beschreiben ihn als Blender, Luftikus, also jemand, der praktisch auf der selbst erzeugten Thermik fliegen kann.
Und das beweist Marsalek unter anderem dadurch, dass er, der Schulabbrecher, sehr schnell einen Job findet. Bei einem damals kleinen Unternehmen, das den Zahlungsverkehr für Internetfirmen abwickelt. Und damals, Anfang der 2000er, ist Wirecard noch nicht der Vorzeige-Fintech-Konzern.
Also ganz zu Anfang, als Wirecard noch so eine schmierige Bude ist, die hauptsächlich Zahlungsverkehr für Glücksspiel- und Porno-Webseiten macht, steigt er ein
Aber es ist ein Geschäft, mit dem sich viel verdienen lässt. Und so verdient auch Jan Masalek viel. 9.000 Mark Einstiegsgehalt. Für umgerechnet ca. 4.500 Euro also wird Jan Masalek zu sowas wie der rechten Hand des Chefs.
Weil er eben gut programmieren kann, weil er eloquent im Umgang ist. Und dann mit dem rasanten Wachstum von Wirecard, das ja von dieser schmierigen Bude zu einem Weltkonzern wird, steigt er quasi mit auf und ist stellenweise die zentrale Figur, insbesondere was das Auslandsgeschäft angeht.
10 Jahre nach seinem Einstieg bei Wirecard wird Masalek Anfang 2010 zum Chief Operating Officer, also zum COO des Unternehmens, der zweithöchste Posten. Und er ist zuständig für das Geschäft in Asien.
Wie man heute weiß, war wahrscheinlich ein Großteil dieses Auslandsgeschäfts einfach erfunden.
Und das wird am 18. Juni 2020 langsam allen klar. Es fehlen 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten in den Philippinen sein sollen, aber
irgendwann war eben nicht mehr zu verschleiern, dass es dieses Geld nicht mehr gab und dann ist der Konzern zusammengebrochen.
Jan Masalek, angeblich auf der Suche nach den 1,9 Milliarden auf den Philippinen, hebt einen Tag später in Bad Vöslau mit der Privatmaschine ab. Der Mann mit dem leichten Gepäck trug in Wahrheit eine ziemlich schwere Last mit sich. Wahrscheinlich hat er ein komplettes Unternehmen im 5. Gang an die Wand gefahren. Was aber zu diesem Zeitpunkt noch niemandem klar ist, eigentlich ist alles noch viel schlimmer. Denn COO bei Wirecard, das war offenbar nicht der einzige Job, dem Jan Masalek seit Jahren nachging. Er war nicht nur ein mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller, erzählt Michael Götschenberg, ARD-Geheimdienstexperte.
Die Tatsache, dass er nach Russland geflohen ist, war eigentlich schon der erste entscheidende Hinweis, dass er das wahrscheinlich nur tun würde, wenn er durch staatliche Stellen in Russland gedeckt wird. Tatsächlich ist es so, dass wir es vor allem den Recherchen des Spiegel und seinen Partnern, allen voran auch The Insider, verdanken, dass wir heute ein ziemlich gutes Bild davon haben, was da gelaufen ist.
Was da gelaufen ist, ist Folgendes. Jan Masalek wurde bei seinem Verschwinden und dem bis heute verschwunden Bleiben höchstwahrscheinlich von den russischen Nachrichtendiensten unterstützt. Fideus Schmid vom Spiegel meint, das liegt auch deshalb nahe, weil Masalek gern selbst davon erzählt hat. Er hat sogar mit seinen Geheimdienstkontakten geprahlt.
Wir haben zunächst gedacht, das ist halt ein Schwätzer, ein Fantast, der irgendwie sich wichtig machen will. Aber je länger wir zu dem Thema recherchiert haben, desto klarer wurde, dass er in dieser Welt zu Hause ist, dass er sich dort bewegt.
Seine Verbindung zum russischen Geheimdienst, die entsteht offenbar schon viele Jahre vor dem Wirecard-Skandal. Denn laut Fideus Schmid reist Masalek schon ab 2010 regelmäßig nach Russland.
Ein Projekt während der Zeit war, dass Masalek für Wirecard die Zahlungsabwicklung für die Moskauer U-Bahn an Land ziehen sollte.
Aber irgendwie will es mit dem Deal nicht so richtig klappen. Doch dann
hat ihm ein dubioser russischer Geschäftsmann vorgeschlagen, er solle doch einstellen eine 29-jährige Frau namens Natalia. Die verfüge über die richtigen Kontakte, um das nochmal ans Laufen zu kriegen.
Masalek kontaktiert die junge Russin Natalia Slobina, die nebenbei bestens in russischen Sicherheitskreisen vernetzt ist. Sie kann zwar den Geschäftsdeal nicht einfädeln, aber es entsteht eine Liebschaft zwischen den beiden. Und genau das scheint auch der Plan gewesen zu sein, zumindest von russischer Seite.
Im Nachgang kann man davon ausgehen, dass Natalia vielleicht sogar bewusst von Nachrichtendiensten an ihn rangespielt wurde, in Form einer Honey Trap. Eine Honey Trap nennt man eine nachrichtendienstliche Operation, wo jemand über eine Liebschaft eingefangen wird.
Oder auch, bisschen altmodischer, eine Venusfalle. Die Beziehung zwischen Jan Masalek, dem Programmierer und Geschäftsmann aus München, und der Russin Natalia Slobina bringt ab 2013 nicht nur etwas Aufregung in sein Leben, sie dreht es quasi auf links.
Und dann haben die beiden Lustreisen nach Barcelona und Santorini unternommen, sind aber auch nach Tschetschenien geflogen und haben sich so richtige Adrenalinschocks gegeben. Also sind zum Beispiel als Passagiere in russischen Kampfjets mitgeflogen. Es gibt Fotos aus der Zeit, da sitzt der Masalek mit einem Helm und Sauerstoffmaske und dem Daumen hochgereckt in einem dieser Jets. Das ist so ein bisschen wie, er spielt Top Gun nach.
Aber warum sollten sich die russischen Geheimdienste ausgerechnet für Jan Masalek interessieren? Michael Götschenberg geht davon aus, dass die Nachrichtendienste eine Chance gewittert haben. Für sie war Masalek quasi ein leichtes Ziel.
Die haben sich diesen Typen angeguckt. Die haben sein Potenzial erkannt. Die haben aber auch erkannt, wie korrumpierbar der ist, wie sehr der Luxus liebt, wie sehr der einerseits über große Talente verfügt, andererseits aber ja auch ein Anarcho ist, der sich um Recht und Gesetze überhaupt nicht schert. Und insofern dürfte den russischen Diensten klar gewesen sein, dass sie hier jemanden haben, den sie sehr schnell umdrehen können und für ihre Zwecke einspannen können. Und das ist ihnen dann ja auch meisterhaft gelungen.
Das eine ist also, dass jemand leicht zu beeindrucken, zu kaufen oder eben zu gewinnen ist. Das andere natürlich, wie Michael Götschenberg es hier ausdrückt, welches Potenzial er hat. Masalek dürfte für die russischen Dienste interessant gewesen sein, weil er über ein für sie hochinteressantes Netzwerk verfügte.
Und zwar ein Netzwerk hin in die Wirtschaft, aber auch die Politik. Man darf nicht vergessen, dass Wirecard damals der Konzern war, der in der Politik in Deutschland gefeiert wurde als Shootingstar. Alle wollten Kontakt haben zu Wirecard und sich eben auch mit dem Erfolg dieses Unternehmens schmücken.
Um das mal kurz einzuordnen. Angela Merkel höchstpersönlich, die damalige Bundeskanzlerin also, hat es sich nicht nehmen lassen, für den Zahlungsdienstleister aus Germany zu werben. Sie setzte sich zum Beispiel persönlich auf einem Staatsbesuch in China für Wirecard ein. Das ist das eine. Aber die Kundendaten, die sind der wahre Schatz.
Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das weltweit Zahlungsverkehr im Internet abgewickelt hat. Zu den Kunden zählten alle möglichen Konzerne bis hin zu Behörden wie das Deutsche Bundeskriminalamt. Und insofern waren allein schon die Kundendaten, über die Wirecard verfügte, für die russische Sicherheitsbehörden von großem Interesse. Darüber hinaus steht die Möglichkeit im Raum, dass Wirecard auch genutzt wurde, um Gelder zu waschen. Und das wäre dann sozusagen nochmal eine ganz andere Ebene, warum dieses Unternehmen interessant gewesen wäre, weil man eben auf diese Weise auch Aktivitäten, Zahlungsverkehre verschleiern konnte. Und so wie es aussieht, hatte man in Jan Masalek jemanden, der eben auch bereit war, das Unternehmen genau dafür zu benutzen.
Damit das hier nicht untergeht. Wirecard hat Zahlungen auch für deutsche Behörden wie das Bundeskriminalamt abgewickelt. Klar, dass ausländische Dienste daran Interesse haben. Schon recht früh könnten die Russen deshalb den Kontakt zu Jan Masalek gesucht haben. Seinen Einstieg in die russischen Geheimdienste machen Fideusz Schmid und sein Team im Jahr 2014 fest.
Es gibt Weggefährten, die sagen, es gibt einen Jan Masalek vor 2014 und einen danach.
2014 also, sein ganz persönliches Wendejahr. Damals feiert Natalia Slobina, Masaleks russische Geliebte, ihren 30. Geburtstag. Natürlich auf einer Yacht in Nizza.
Dort wird er, so bestätigen uns mehrere Quellen, Stanislav Petlinski vorgestellt.
Stanislav Petlinski, genannt Stas, eine bekannte Persönlichkeit innerhalb der russischen Sicherheitsdienste und dort bestens vernetzt. Und als sich diese beiden Männer kennenlernen, sei das ein ganz besonderer Moment gewesen, erzählt Petlinski später den Journalisten.
Petlinski hat uns gesagt, er habe sich sofort in Jan verliebt. Und diese Zuneigung, die war anscheinend gegenseitig, weil also die haben während dieser Party die ganze Zeit schon miteinander geredet. Und Petlinski wusste eben alles über diese Welt, für die Jan sich interessiert hat. Krieg, Schießen, Geheimdienste. Also alles, was viel aufregender ist als Zahlungsverkehrsdienstleistungen.
Zwischen Jan Masalek und Stanislav Petlinski entsteht eine enge Beziehung. Sie treffen sich oft und Petlinski, der Mann aus der verborgenen Welt der Geheimdienste, nimmt Masalek mit hinein. Jan Masalek findet so nicht nur einen Vertrauten, er bekommt ein neues, ein zusätzliches Leben. Es ist der Anfang seiner ganz persönlichen doppelten Buchführung.
Wo er einerseits für russische Nachrichtendienste arbeitet und andererseits da immer noch den Zampano bei Wirecard gibt.
Und als Zampano, also als Wichtigtuer bei Wirecard, legt er sich auch ein zweites Büro zu. Eine Villa in bester Münchner Lage. In der Prinzregentenstraße 61, direkt gegenüber dem russischen Generalkonsulat. Sie wird die Zentrale des neuen Schattenlebens, wie auch Spiegeljournalist Fideusz Schmid weiß.
Da empfängt er seine Gäste, da empfängt er dubiose Figuren und ist tatsächlich immer weniger in der Konzernzentrale zu sehen.
In dieser edlen Adresse empfängt er regelmäßig Politiker, Ex-Agenten, Militärs, Geldwäscher und Geschäftemacher. Und immer wieder natürlich auch Stanislav Petlinski. Doch der bringt Masalek nicht nur näher an den russischen Geheimdienst, er bietet ihm auch etwas, nach dem er immer zu suchen scheint. Adrenalinkicks.
Also zum Beispiel organisiert er für ihn eine Reise nach Syrien, in die historische Stadt Palmyra, wo zu dem Zeitpunkt russische Söldner dieser berüchtigten Wagner-Gruppe gegen den Islamischen Staat kämpfen.
Richtig gehört, die Wagner-Gruppe, paramilitärische Organisation, eine Art Privatarmee, damals eng mit dem russischen Staat verbandelt, aber doch unabhängig genug, um im Fall eines Scheiterns der Operation kein schlechtes Licht auf ihn zu werfen. Die Wagner-Söldner waren immer dann im Einsatz, wenn es etwas unauffälliger, etwas inoffizieller oder auch brutaler zugehen sollte. Und dass ihr ehemaliger Leiter, Jewgeni Prigoschin, kurz nach seinem Zerwürfnis mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin im August 2023 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, ein aufsehenerregender Unfall, in dicken Anführungszeichen, mit dem nochmal klar wurde, wie viel einigen an seiner Verschwiegenheit gelegen haben muss, daran erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch. Es ist also eine gefährliche Welt, in die Masalek da von seinem neuen Freund Petlinski hineingeführt wird.
Masalek fliegt gemeinsam mit dem Geheimdienstchef von Wagner nach Beirut, trifft sich dort mit Petlinski und sie fahren über die Berge nach Syrien bis nach Palmyra. Petlinski hat uns hinterher ein wenig spöttisch erzählt, dass Masalek sich wohl vorgestellt habe, so bei offener Tür in einem Hubschrauber rumzufliegen mit verspiegelter Ray-Ban-Brille und lauter Rockmusik. Das konnten sie jetzt nicht bieten. Aber was sie ihm bieten konnten, ist, dass er mal die Front sehen konnte, dass er diese Wagner-Söldner treffen konnte, dass er mit dem Maschinengewehr schießen durfte und dass er eine Panzerfaust abfeuern durfte.
Es ist genau das, was Masalek interessiert. Ein bisschen Videospiel im echten Leben, einmal selbst der Ego-Shooter sein. Er ist hier nicht mehr der Nerd im teuren Anzug. Er ist, zumindest scheint er selbst das zu glauben, ein richtiger Kerl mit der Wumme im Anschlag. Aber Petlinski verschafft Masalek nicht nur Nervenkitzel, sondern auch geschäftliche Möglichkeiten, erzählt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
So wie es aussieht, hatten Masaleks russische Kontakte ihm zu verstehen gegeben, dass Libyen ein interessantes Land für Russland sein könnte, insbesondere eben auch die Migrationsbewegung aus Libyen heraus.
Um 2015 herum verlassen viele Menschen den nordafrikanischen Staat Libyen, um nach Europa zu gelangen. Seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen außerdem zu einer Art Transitland für Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen afrikanischen Ländern geworden. Sie versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und Petlinski hat dazu Geschäftsideen, die er mit Masalek umsetzen möchte, erzählt Spiegeljournalist Fidelius Schmid.
Die Idee ist zunächst, dass man dem Land ja beim Wiederaufbau helfen will. Und was braucht man für einen Wiederaufbau? Zement. Also schlägt er vor, kauft ihr doch eine Zementfirma. Und das machen sie dann auch über Umwege. Aber sie nutzen dafür eine damals kleine private Sicherheitsfirma, die aber auch einen Söldnerarm hat. Und der Vorteil an dieser Firma, der RSB Group, ist, dass sie eine Lizenz zum Minenräumen hat. Das heißt, sie kann paramilitärisch in Libyen arbeiten.
Und das wiederum bringt Jan Masalek neue Möglichkeiten, auch abseits vom Zementgeschäft. Für eine davon tritt er 2017, da macht er schon einige Jahre gemeinsame Sache mit Petlinski, in Kontakt mit Kilian Kleinschmidt, einem international tätigen Berater für Migration und humanitäre Themen, der unter anderem auch für die österreichische Regierung arbeitet. Man trifft sich in München im Nobelrestaurant Käferschenke. Es geht um Entwicklungshilfe, um unternehmerische Verantwortung und natürlich um Libyen. Aber schon da lässt Masalek keinen Zweifel, dass für ihn die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt auch immer eine Art Abenteuerspielplatz sind. Er erzählt Kilian Kleinschmidt auch von seiner Reise nach Palmyra.
Da hätten bei mir natürlich auch schon die Alarmglocken klingeln müssen. Warum fliegt jetzt jemand mit einem Hubschrauber anscheinend nach Palmyra, kurz nach der Eroberung von Palmyra? Das ist, hätte dann irgendwo schon aufzeigen müssen, ja, da ist irgendwas, was er einem verschweigt.
Aber Masalek behauptet zu diesem Zeitpunkt, dass er auch wirklich was bewirken möchte in Libyen, dafür richtig was locker machen will. Das sind genau die Themen von Kilian Kleinschmidt. Migration, Entwicklungsarbeit. Die beiden besprechen,
wie man Libyen im Grunde wieder zum Zielland für Migration machen könnte. Denn vor dem Fall von Gaddafi haben ja in Libyen über 2,5 Millionen, manche sagen 3 Millionen Gastarbeiter gearbeitet. Und das anstatt Libyen ein Durchgangsland ist, es wieder zum Zielland zu machen. Und dazu braucht es Industrien, dazu braucht es Infrastruktur, dazu braucht es Projekte, die Sinn machen. Und da haben wir uns ausgetauscht und habe ich gesagt, ja, das ist genau das, was mich interessiert. Und da hat er dann gesagt, okay, ich würde dafür 200.000 Euro zur Verfügung stellen und Sie erarbeiten dann ein Projekt, das wir dann gemeinsam auch der internationalen Gemeinschaft vorstellen für eine Mischfinanzierung zwischen Privatsektor und öffentlichen Mitteln, Entwicklungsgeldern, humanitären Mitteln und so weiter.
Das Ziel ist, zumindest scheint es so zu diesem Zeitpunkt, mit Investitionen Anreize zu setzen, um dem Land wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen. Bald ist es an der Zeit, selbst nach Libyen zu reisen. Und nach dem, was Jan Masalek im Vorgespräch versprochen hat, sollte das auch kein Problem sein. Denn er hat die Hilfe eines Colonels. Aus Russland, natürlich.
Der würde unsere Reise organisieren und sicherstellen. Da hieß es dann auch, das sei im Grunde der Koordinator der russischen Interessen in der Region. Und da wurde das dann schon ein bisschen eigenartiger.
Zwischendurch wird Kilian Kleinschmidt aufgefordert, seine Rechnungen an das russisch-libysche Kulturinstitut in Moskau zu stellen. Darüber würde die Abrechnung abgewickelt, so heißt es. Aber die Zahlungen bleiben aus.
Und da wurde es dann so langsam irgendwie unangenehm. Da haben wir gesagt, na, das müssen wir erst regeln. Und dann kam es zu einem Treffen am 18. Februar 2018 in der berühmten Villa von Jan Masalek in München, in der Prinzregentenstraße, gegenüber vom russischen Generalkonsulat.
Beim Treffen dabei sind neben Kilian Kleinschmidt auch sein Projektkoordinator, zwei Beamte aus dem österreichischen Verteidigungsministerium und natürlich Jan Masalek selbst. Doch das Gespräch nimmt für Kilian Kleinschmidt eine überraschende Wendung.
Was da wichtig ist, war eben das Vorgespräch beim Kaffeetrinken, wenn man so rumsteht, bevor man sich dann an den Konferenztisch setzt, wo halt Jan Masalek zu den zwei Österreichern gesagt hat, ja, habt ihr danach noch Zeit? Wir müssen noch über die anderen Geschäfte sprechen und vor allen Dingen über die neue Ausrüstung, die neue Technologien, vor allem die Bodycams. Die sind ja so geil und da gibt's auch so super Videomaterial. Aber das kann man nicht zeigen, Zitat, weil die Jungs erschießen ja alle Gefangenen.
Wovon Masalek da erzählt, ist seine erste Geschäftsidee, von der Kilian Kleinschmidt bisher nichts wusste. Masalek will zahlenden Kunden Livestreams zur Verfügung stellen, Direktverbindungen zu den russischen Kämpfern und ihren Bodycams, um hautnah bei den Kämpfen gegen Islamisten dabei zu sein. Ärgerlich, dass dabei Gefangene erschossen werden. Sowas ist dann natürlich illegal. Es wird also über Menschen und ihre Ermordung gesprochen, als würde dann nur Theaterblut fließen. Aber das war ja auch nur das Vorgespräch des eigentlichen Meetings. Und Kilian Kleinschmidt stellt Masalek seine Idee für Libyen vor.
Wo er dann, was wir entwickelt hatten, eigentlich als Kinderkram abgetan hat. Ja, das sei alles zu klein. Und also es ging ihm um Großprojekte, große Industrien, Straßen, Autobahnen und sonst was. Und vor allem, und das war dann das wichtige Element, um Grenzschutz, das Versiegeln der Grenze zum Süden, damit die Migranten nicht mehr rüberkommen.
Ein Eindruck verhärtet sich. Es geht Jan Masalek gar nicht darum, zu stabilisieren.
Hier war wirklich der Fokus auf das Thema Migrationskontrolle, Sperren von Grenzen in Richtung Europa. Und es war auch ganz klar, dass, wenn man das auch im Zusammenhang mit dem Vorgespräch sieht, dass es hier auch wirtschaftliche Interessen gab.
Ein Typ, der Erschießungen als Entertainment betrachtet, der will gar nichts entwickeln. Der will keine Krankenhäuser bauen, sondern nur einen Schutzwall. Als Kilian Kleinschmidt klar wird, was Jan Masalek wirklich in Libyen vorhat, ist er mehr oder weniger gezwungen, aus dem Projekt auszusteigen. Schon allein, weil er fast pleite geht. Denn von den versprochenen 200.000 Euro sieht Kleinschmidt nur 80.000, erzählt er uns. Warum aber war Masalek so fixiert darauf, Migrationsbewegungen zu kontrollieren, Geflüchtete abzuwehren? Fideus Schmid erzählt, das war Masalek damals nicht ohne Grund so wichtig.
Weil natürlich Masaleks Heimat Österreich damals ganz Riesenprobleme hat mit der Migration und da ein sehr flüchtlingsfeindlicher Ton herrscht. Andererseits wissen wir inzwischen, dass Russland das Thema Migration für sich entdeckt hat und durch das bewusste Steuern von Flüchtlingsströmen Unruhe in Westeuropa stiften will.
Und zu diesem Zeitpunkt, 2017, hat Masalek nach Jahren der Geheimdienstkontakte offenbar kein Interesse mehr am Krieg spielen. Er will jetzt, wenn man so will, Politik spielen, Einfluss haben, den Zeitenlauf mitbestimmen, der Entscheider im Hintergrund sein und gleichzeitig in der ersten Reihe sitzen, der Münchner Prinzregentenstraße 61. In dieser noblen Adresse gehen ja viele ein und aus, einer der wichtigsten davon Martin Weiß. Anna Thalhammer, Chefredakteurin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil, erzählt uns davon.
Martin Weiß, ein ehemaliger, hochrangiger österreichischer Nachrichtendienstler, hatte Kontakte zu Jan Marschalek schon in seiner Zeit, während er im BVD gesessen ist, ungefähr ab 2014. Und 2016 ist er dann aus dem Amt ausgeschieden, also er hat sich karenzieren lassen, wie das in Österreich heißt. Man legt so eine Pause ein, kann man bis zu 10 Jahren machen. Ist er dann plötzlich in München wieder aufgeschlagen. Und zwar nicht bei Wirecard direkt, sondern in der Prinzregentenstraße 61. Naja, und er hat für ihn unterschiedlichste Dinge gemacht. Er war so ein bisschen nachrichtendienstliches Mädchen für alles. Also er hat wichtige Kontakte organisiert. Er hat, wenn es um Personen gegangen ist, über die Marschalek was wissen wollte, versucht, mit seinen Kontakten im In- und Ausland, im Sicherheitsapparat Informationen zu liefern.
Und Martin Weiß war zuvor im österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, nicht irgendein Beamter. Er war sozusagen ein Top-Agent. Alle nachrichtendienstlichen Informationen, die das BVT sammelt, sind auf seinem Tisch gelandet. Masalek heuert ihn als Berater an. Ein anderer Ausdruck könnte auch Agentendrecksarbeit sein. Er soll Personen ausforschen, für die sich Masalek und insbesondere der Kreml interessieren. Für Weiß kein Problem. Mehr als 2 Dutzend Namen sollen es gewesen sein, die Weiß in internen Datenbanken abfragen lässt. Darunter Masaleks Familie, mit der er nie ein gutes Verhältnis hatte, oder eben Journalisten. Und so fängt eine kleine nachrichtendienstliche Zelle an zu keimen. Und ein dritter Mann stößt hinzu. Egisto Ott, Ex-Polizist und Verfassungsschützer in Österreich. Sein Vorgesetzter im BVT war eben jener Martin Weiß, der Masalek bereits nach Kräften unterstützt. Er und Ott sind also wieder ein Team und nutzen wohl auch ihre immer noch bestehenden Befugnisse aus. Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer.
Er hat Personendaten abgefragt aus dem Polizeicomputer und aus anderen Dingen, also so zumindest der Vorwurf. Und auffällig war, dass unter diesen Personen sehr viele russischstämmige Namen waren. Und wenn man dort genauer hinschaut, dann sieht man schon, das waren jene, die eher kremlkritisch waren oder auch Flüchtlinge. Das war so das erste Ding. Später dann hat er so ab 2017, 2018 den flüchtigen Wirecard-Chef Jan Marschalek kennengelernt und offensichtlich für den auch Aufträge erledigt gegen Geld.
Egisto Ott wird vorgeworfen, jahrelang Staatsgeheimnisse an Russland verkauft zu haben, was er natürlich abstreitet. Es ist aber zumindest sehr wahrscheinlich, dass Ott und Weiß gemeinsam für Masalek Spionagearbeiten übernommen haben. Ihre Netzwerke funktionierten auch nach ihrem Ausscheiden aus dem BVT weiter. Und so hat Masalek möglicherweise gleich 2 Drähte in den österreichischen Geheimdienst gehabt.
Da ging es auch um die Abklärung verschiedenster Personen. Ob jemand reisen kann, es wurden Pässe hin und her geschickt, es wurden Meldedaten abgefragt, alle diese Dinge. Relativ bekannt ist der Fall von Christo Grosev, dem Investigativjournalisten, dem Russlandkritischen. Da hat Egisto Ott offensichtlich seine Meldedaten abgefragt. Später wurde dann auch in die Wohnung dieses damals in Wien lebenden Journalisten eingebrochen und ein Laptop mitgenommen.
Christo Grosev arbeitet mittlerweile für den Spiegel. Seit Jahren beschäftigt er sich schon mit Spionageoperationen der russischen Geheimdienste, wie dem Abschuss des Flugs MH17 über der Ukraine, bei dem 298 Menschen starben, oder auch die Vergiftung der Familie Skripal. Ihre streng geheimen Operationen aufdecken, das ist den russischen Diensten natürlich gar nicht recht.
Well, I am considered a danger for Russia or for the Russian regime.
Nun, ich werde aufgrund meiner sicherheitsorientierten Untersuchungen als Gefahr für Russland oder das russische Regime angesehen. Es begann alles mit der Untersuchung von MH17, bei der wir nachgewiesen haben, dass es russische Sicherheitsdienste waren, die die Waffe geliefert hatten, mit der MH17 abgeschossen wurde. Und dann natürlich meine Untersuchungen zur Vergiftung der Familie Skripal in Salisbury, die erneut bewiesen, dass es Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU waren, die die Familie vergiftet hatten. Military intelligence agents who had
poisoned the family. Gorsev arbeitet also genau zu den Themen, die der Kreml lieber verheimlichen würde. Und er fühlt sich einigermaßen sicher in Österreich. Bis im Juni 2022 in seine Wohnung eingebrochen wird. And had
taken what they believed. Sie haben geglaubt, dass sie meinen Arbeitslaptop geklaut hatten. Den Laptop, der für die investigative Untersuchung im Fall der Vergiftung von Nawalny verwendet wurde. The Navalny
poisoning. Die Diebe nehmen aber aus Versehen nur seinen alten Laptop mit, den also, den er gar nicht mehr benutzt. Aber nochmal langsam. 2022 war das, also nachdem Jan Masalek schon längst untergetaucht war. Ja, genau. Er macht offenbar seinen Agententraum wahr, baut sich aus Russland heraus seinen privaten Spionagering auf. Neben Martin Weiß und Egisto Ott sind noch 6 Bulgaren und Bulgarinnen dabei, die von Großbritannien aus für ihn arbeiten sollen. Das geht aus Chats hervor, die 2023 von österreichischen und britischen Ermittlern sichergestellt werden konnten. Und diese Chats lassen keinen Zweifel daran, dass Masalek den Einbruch bei Grosev gesteuert hat. Die 6 Bulgarinnen und Bulgaren, die Masalek aus Russland heraus anweist, werden festgenommen, müssen sich vor Gericht verantworten. Michael Götschenberg.
Nach dem, was wir heute wissen, hat er eine nachrichtendienstliche Zelle geführt. Und zwar konkret mindestens 6 Bulgaren, die in London festgenommen wurden und in Verdacht stehen, dass sie Personen ausgekundschaftet haben, die kremlkritisch sind, in ihre Wohnungen eingebrochen sind, mitunter Datenträger geklaut haben.
Aber beim Klauen und Auskundschaften sollte es wohl nicht bleiben, erklärt Fidelius Schmid vom Spiegel.
Man kann aus britischen Gerichtsunterlagen nachvollziehen, dass die Ermittler dort davon ausgehen, dass es bis zur Entführung gehen sollte. Manche sagen auch, vielleicht sogar bis zur Ermordung.
Jan Masalek scheint also der Kopf dieser nachrichtendienstlichen Zelle gewesen zu sein, die auch vor Schlimmerem nicht zurückzuschrecken scheint. Ein weiterer Hinweis darauf, dass er für Russland nicht nur eine interessante Quelle war, sondern
dass er Aufgaben übernommen hat, dass er eine Lenkungsfunktion gehabt hat, um eben selber auch Operationen der russischen Geheimdienste zu steuern und auszuführen. Man kann wohl davon ausgehen, dass er nicht nur für einen, sondern eher für 2 russische Geheimdienste gearbeitet hat, also für GRU und FSB.
Aber wie konnte Jan Masalek so einflussreich bleiben, weiterhin Strippen ziehen, ein Netzwerk aufbauen und pflegen, obwohl er selbst auf der Flucht war? Fidelius Schmid sagt, dass schon direkt nach dem Abflug aus Bad Vöslau alles seinen Gang ging, direkt nach der Landung in der Hauptstadt von Belarus.
Aus Minsk wird er mit Hilfe eines Unternehmers nach Moskau gebracht und dort nimmt er mehrere falsche Identitäten an. Diejenige, die wir am besten belegen können, ist besonders lustig, weil er den Namen und den Reisepass und das Geburtsdatum eines russischen Priesters übernimmt.
Dieser Priester sieht Jan Masalek auch irgendwie ähnlich. Er hat dunkle Haare, einen langen Vollbart und braune Augen. Sein Name ist Konstantin Bajasow. Fidelius Schmid und sein Team vom Spiegel konnten die Passakten einsehen.
Und da sieht man sehr genau, dass der halt ganz normale Reisepässe immer hat und da ist ein Bild drin. Und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, kurz nach Masaleks Flucht, wird dieser Reisepass erneuert und alles ist gleich. Der Name, die Passnummer, das Geburtsdatum. Nur auf einmal ist ein Foto von Jan Masalek auf diesem Pass.
Auf diesem Foto sieht Jan Masalek dem Priester tatsächlich etwas ähnlich. Beide tragen einen Vollbart, haben schütteres Haar, braune Augen. Laut Fidelius Schmid ist das die hohe Schule der Erschaffung einer falschen Identität unter Geheimdiensten.
Man erfindet also keine neue Identität oder man fälscht nicht einfach nur einen Pass, sondern man kapert eine existierende Identität. Das muss man erstmal schaffen. Normalerweise verwendet man dafür Tote. In diesem Fall sogar eine lebende Person. Ist echt nicht schlecht.
Sich tarnen, sich verbergen oder einfach in der Menge untergehen, wie Geheimdienste ihre Agenten tarnen, vom falschen Bart bis zum falschen Lebenslauf, das besprechen wir in unserer Hintergrundfolge. Die könnt ihr gleich im Anschluss hören. Einer unserer Geheimdienstexperten, ein Thema und wieder einmal schlauer sein. Jetzt geht's hier aber erstmal weiter mit dem Fall Jan Masalek und dem Mann, mit dem er sich die Papiere teilte, dem russischen Priester. Das Rechercheteam, unter anderem vom Spiegel und dem ZDF, ist sogar 2022 an den Ort gefahren, in dem der russische Priester seine Messe hält. Und das war nicht gerade ungefährlich.
Der Zeitpunkt, an dem die Kollegen in dieser Kirche waren, ist nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Und ab dann ist eine unabhängige journalistische Arbeit in Russland nicht mehr möglich. Und das heißt, wenn die dabei erwischt worden würden, wie sie einem Menschen aus dem Geheimdienstumfeld hinterhergehen, versuchen, den zu finden oder sogar zu filmen, dann wären die mit Sicherheit im Gefängnis gelandet.
Die Journalisten von ZDF Frontal versuchen aber trotzdem, den Priester später noch einmal telefonisch zu kontaktieren.
Hallo. Ja,
mein Name ist Joachim Bartz. Ich bin Journalist beim deutschen Fernsehen ZDF. Bin ich mit Herrn Bajasow verbunden?
Ja, Sverjasan, Gospodinem Bajasowim.
Was wollen Sie? Ich möchte mit Ihnen über den Fall eines österreichischen Geschäftsmanns Jan Marschalek sprechen. Ist Ihnen diese Person, der Geschäftsmann Jan Marschalek, bekannt?
Bei Jasow bricht das Gespräch ab. Wir versuchen es wieder.
Sind Sie das, Herr Bajasow?
Vielleicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie als Journalist begreifen müssen, dass wir nicht mit Ihnen reden können. Wirklich nicht. Warum weigern Sie sich, das zu verstehen?
Aha. Er hat aufgelegt.
Also, das heißt, der echte Priester war darüber informiert, dass seine Identität anders genutzt wird.
Ein gebürtiger Österreicher also führt nicht nur einen DAX-Konzern, sondern nebenbei auch ein Agentenleben. Heuert ehemalige österreichische Geheimdienstler an, baut eine Spionagezelle auf, flieht dann aus Bad Vöslau und schüchtert trotzdem weiter Journalisten ein. Ja, man kann sich schon fragen, wie das alles möglich war, ohne dass zum Beispiel österreichische Nachrichtendienste etwas davon mitbekommen haben. Eine Antwort darauf hat der ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das hat sicherlich vor allem damit zu tun, dass das österreichische BVT in einem katastrophalen Zustand war, dass die anderen befreundeten Nachrichtendienste ihre Zusammenarbeit mit dem BVT zwischenzeitlich auch sozusagen eingestellt haben, aufgrund der Abgründe, die sich dort aufgetan hatten. Wir hatten in der zweiten Staffel ja auch das zum Thema gemacht. Und dass man auch deshalb nicht gesehen hat, dass es Verbindungen gab zu einer Person wie Jan Marsalek, die eigentlich schon dazu hätten führen müssen, dass alle Alarmglocken angehen.
Jan Marsalek kann also relativ unbehelligt das Doppelleben aus Geheimdienst und Geschäftsmann führen. Auch in Deutschland, denn auch hier ahnt damals kein Nachrichtendienst, dass Jan Marsalek Nummer 2 bei Wirecard etwas im Schilde führen könnte.
Man muss aber schon sehen, was Wirecard damals war. Die deutsche Politik bis rauf in die Bundesregierung war ein Stück weit besoffen vor Glück, dass es endlich mal wieder ein deutsches Unternehmen gab, das ein Shootingstar war, und zwar global, das ein globaler Player wurde, das wahnsinnig erfolgreich schien. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass man bei der einen oder anderen kritischen Stimme, die es damals ja auch schon gab, ob denn bei Wirecard alles so mit rechten Dingen zugeht, dass man da nicht so genau hingehört hat.
Vor allem, so Michael Götschenberg, darf man nicht vergessen, dass deutsche Nachrichtendienste nicht einfach so ein deutsches Unternehmen ins Visier nehmen können. Nur wenn es eben Hinweise auf kriminelle Machenschaften gibt. Und die gab es bei Wirecard einfach nicht. Bleibt die Frage, ob das so noch anderswo in deutschen Unternehmen unentdeckt abläuft. Ob also Marsalek nur die berühmte Spitze des Eisbergs ist.
Wenn man sich den Fall Jan Marsalek anschaut, dann kommt man schon an den Punkt, dass man sagt, es ist sehr gut vorstellbar, dass das nicht der einzige Fall dieser Art ist. Und das ist schon auch eine Frage, die sich Sicherheitsbehörden aktuell stellen. Gibt es weitere Jan Marsaleks in dieser Position mit diesen Verbindungen, die in russischen Diensten stehen? Denkbar ist es, und es ist höchst beunruhigend, wenn es so wäre.
War es das also? Ein Topmanager, der möglicherweise Milliarden verschwinden ließ und dann am Ende sich selbst. Ein Doppellebemann, der sich irgendwann einen Bart stehen ließ, um seinem Zwilling, dem Priester, ähnlicher zu sehen. Alles, was wir wirklich wissen, am 19. Juni 2020 fliegt Marsalek in den Sonnenuntergang in Richtung Belarus. Aber wo ist er jetzt?
Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, niemand bis heute sicher sagen kann, wo sich Jan Masaryk aufhält. Es gibt Spekulationen, es gibt Ermittlungen, keine Frage. Er ist der wohl meistgesuchte Mann Europas. Aber er ist eben auch mit den russischen Geheimdiensten im Rücken ein Meister darin, seine Spuren zu verwischen, seine Identitäten zu wechseln und sich eben jeglichem Zugriff zu entziehen.
Eins wäre da noch. Das Ding mit dem Doppelleben ist ja, egal wie geschickt man es anstellt, am Ende hat man doch nur eins. Und Jan Masaryks offizieller Job bei Wirecard und sein inoffizieller Job als Kopf einer russischen Geheimdienstzelle, die liefen nicht wie zwei Parallelen ab, die sich nie berühren. Über Wirecard hatte Masaryk Zugriff auf eine große Menge sensibler Finanzdaten, erzählt die Journalistin Anna Thalhammer.
Ja, nehmen wir mal an, dass alle diese Daten liegen bei dem Kreml, wäre für Deutschland vielleicht schon eine recht abartige Sicherheitslücke.
Diese geheimen Informationen könnten nicht nur russische Spionageaktivitäten begünstigen, sie könnten auch als Druckmittel verwendet werden, um wirtschaftliche oder um politische Ziele zu erreichen. Ob genau das schon passiert, das wissen wir nicht. Offenbar hatte Jan Masaryk, der Mann, der sich auf ein gefährliches Spiel mit den russischen Diensten einließ, am Ende sowas wie eine doppelte Rechtsschutzversicherung. Sie halfen ihm dabei zu verschwinden und sich so der deutschen Strafverfolgung zu entziehen.
Und diese Versicherung, die hält genauso lange, wie die Russen schützend ihre Hand über ihn halten. Ob das immer so bleiben wird, man weiß es nicht. Ob die deutsche Justiz ihn jemals zu fassen kriegen wird, auch das wissen wir nicht. Die andere Frage ist, ob wir jemals wieder etwas hören werden von Jan Masaryk. Und da muss ich sagen, mich würde es schon wundern, wenn er nicht doch wieder irgendwann durchs Bild laufen würde. Denn ein stiller und leiser Abgang, das würde irgendwie nicht zu ihm passen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und in der kommenden Woche geht's bei uns um einen der größten Terroranschläge, der je auf deutschem Boden nicht stattgefunden hat. Eine islamistische Terrorzelle, die in Ulm und um Ulm herum operierte und später als Sauerlandgruppe bekannt wurde. Und um eine wirklich schlaue Aktion der Behörden, die mit einer Art nächtlichem Hütchenspielertrick die wirklich gefährlichen Bombenzutaten einfach verschwinden ließen. Davon erzählen wir euch in der nächsten Folge hier bei Dark Matters. Wenn ihr mehr von unserem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt hören wollt, dann empfehlen wir seinen Podcast Sprechen wir über Mord. Dort spricht Holger mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner des deutschen Justizsystems und gemeinsam nehmen sie sich Fälle vor, die oft blutig und grausam sind, aber mit kühlem, klarem Sachverstand. Also echte Fälle, aber nie reißerisch erzählt, sondern juristisch schlau auseinandergenommen. Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters-Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nassu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge. Fidelius Schmid, Anna Thalhammer, Kilian Kleinschmidt, Christo Grosev und zusätzlich an Axel Dorloff.